Es freut mich, dass wir unser Studium in Ezra und Nehemia fortsetzen können über den Wiederaufbau der Wüstenstädte. Und wir haben heute den Untertitel, den Herrn anbeten. Wir erinnern uns, dass Jerusalem wieder aufgebaut ist. Der Tempel war schon unter Zerubabel und Josua aufgebaut. Und jetzt war auch der Dienst darin entsprechend den Vorgaben eingeführt und wurde ausgeführt. Man hatte die Mauer wieder aufgebaut. Es gab Sicherheit. Man konnte jetzt als eine Einheit funktionieren. Und das Werk, wozu Gott die Israeliten wieder zurückgebracht hatte aus der Gefangenschaft, konnte jetzt durchgeführt werden. Und jetzt, wo alles fertig ist, bauen sie oder machen sie die Einweihung dessen, was sie gebaut haben. Und wir lesen in Nehemia Kapitel 12, Vers 27, und bei der Einweihung der Mauer zu Jerusalem suchte man die Leviten aus allen ihren Orten, dass man sie gegen Jerusalem brächte, zu halten, Einweihung in Freuden, mit Danken, mit Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. So, was ist diese Einweihungsfeier? Was wird dadurch ausgedrückt? Und ist es, dass wenn man etwas einweiht, wenn man Gott Dank bringt und Lob, dass man ihm etwas gibt von einem selbst? Oder ist es, weil wir von ihm genommen haben, um ihm etwas zu geben? Was ist Dank und was ist Einweihung? Wir wissen vom Gesetz her, wie Gott dieses Universum aufgebaut hat, dass nichts für sich selbst gemacht wurde. Auch nicht diese Stadt, auch nicht diese Mauer war da, um sich selbst zu schützen. Nein, sie war da, um einen Dienst zu erfüllen. Und zu diesem Dienst wird sie nun eingeweiht. Wir wissen, dass alles, was Gott gemacht hat, abhängig ist und nach dem Grundgesetz etwas nehmen muss, um zu geben. Und das alles, was man nimmt, um weiterzugeben, sind Gottes Mittel, nicht die eigenen. So, das heißt, man nimmt die Mittel Gottes und bearbeitet sie, damit es dann ein Endprodukt gibt, über das man sich freut, das dann natürlich wiederum einem Dienst geweiht wird, und so geht der Kreislauf immer weiter und weiter. So, um sicher zu sein, dass wir nicht verführt werden in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte, was Anbetung bedeutet, brauchen wir und müssen wir unser Herz kennen, wie es funktioniert. Wir müssen, wie das Gesetz angewandt wird in unserem Herzen und wo die Täuschung entstehen kann. So, wir wissen, wir müssen vertrauen, das heißt nehmen, damit wir etwas geben können. Und das, was wir geben aus unserem Geist, geht natürlich in den Körper, weil alles, was wir tun können, können wir nur durch unseren Körper tun. So, das ist entscheidend zu verstehen, unser Körper gibt immer Hinweis, von wo wir nehmen. Das heißt, wen wir anbeten. Wir denken aber durch den Irrtum unseres Herzens, dass wir Gott sind, dass wir geben, um zu bekommen. Und damit wird in der Unkenntnis des Herzens aus der Anbetung ein Gott etwas geben von mir selbst. So, der Punkt der größten Verführung in dieser unserer letzten Zeit wird darin bestehen, dass man die Anbetung Gottes in den Mittelpunkt stellt, aber man versteht nicht, was sie bedeutet. Man betet Gott an, indem man denkt, man gibt ihm etwas von sich selbst, damit man dann etwas von ihm bekommt. Und der Böse wird den Menschen so verführen, dass er denkt, er ist bei Gott, dass er denkt, alles, was er tut, tut er, um Gott zu ehren, und Gott wird im Zentrum aller Dinge stehen. In dieser großen Verführung dabei steht er verkehrt darin. Das heißt, man gibt ihm etwas von einem selbst. Und da wird Lob und Dank und Preis und was auch immer sehr, sehr deutlich werden. Und keiner wird erkennen, dass das letztendlich nicht Anbetung ist, sondern ein Selbstbetrug und ein Betrug vom Bösen inszeniert. Deshalb müssen wir unbedingt wissen, was geht in unserem Herzen vor und was ist Anbetung? Ist es Nehmen oder ist es Geben? Ist es Vertrauen oder ist es Entscheiden? Und da hilft uns der Effekt im Körper. Diesen Tagen war eine Patientin bei mir und sie hatte einen Kloß in ihrem Hals und ein Gefühl des Druckes über dem Bauch und über der linken Seite ihrer Brust. Diese Beschwerden waren erst vor einigen Tagen aufgetreten und sie machte sich Sorgen, woher sie kommen. Nun, wissend, dass im Körper nichts geschehen kann, es sei denn, man fügt es dem Körper zu, muss man herausfinden, wer diesen Druck macht, wer dieses Kloßgefühl macht, wer diese Verspannung der Muskulatur macht. Und da ja keine körperlichen äußeren Einwirkungen da waren, kann es nur der Geist der Patientin sein, aufgrund dessen, was sie entscheidet. Und sie entscheidet nach dem, wem sie vertraut. Das heißt, wen sie anbetet. So sie sagt auf Nachfragen, dass ihre Mutter 2 Tage vor dem Auftreten der Beschwerden verstorben ist. Nun, dann macht der ganze Ablauf unheimlich großen Sinn. Da ist der Tod der Mutter und da ist die Reaktion des Geistes der Frau oder der Tochter, die ist schon über 50 Jahre alt, auf den Tod ihrer Mutter. Und im Körper geht etwas durcheinander. Das heißt, die Wahrheit würde den Körper nie unter diese Not bringen, unter diese Dysfunktion. Es muss also der Betrug sein, den sie gar nicht weiß, von dem wir Menschen nicht wissen. Wir wissen nicht, dass wir unsere Bedürfnisse holen müssen über Liebesbeziehung, aber sie sind nicht für uns, sondern sie sind, damit wir sie weitergeben. So ist der Mensch nicht bewusst seine feste Bindung, seine Abhängigkeit. Er denkt nicht, dass die Mutter da ist, damit man was nimmt, sondern er denkt, dass die Mutter da ist, dass man ihr etwas gibt. So hat diese Patientin ihre Mutter 3 oder 2 Jahre gepflegt und so denkt man, man hat jetzt etwas von sich gegeben. Man ist sich nicht bewusst, dass man all das getan hat aus der Abhängigkeit zur Mutter. Und man versteht nicht, dass die Mutter in einer unabhängigen Beziehung sein muss. Also wir müssen in einer Unabhängigkeitsbeziehung zur Mutter sein. So Menschen, Vertrauen ist das, was wir gesehen haben, das Problem aller Probleme. Der Mensch vertraut den Menschen und weiß es nicht, dass das Anbetung ist. Deshalb hat Gott uns die 10 Gebote gegeben, damit er uns klar macht, was Anbetung ist. Die eine Tafel ist ausschließlich und die andere Tafel ist einschließlich. Die eine Tafel regelt das Nehmen, die andere regelt das Geben. Und jetzt hat Gott es so sich ausgedacht, damit wir es verstehen, dass Effekte, die sichtbar wird, in die 10 Gebote geschrieben hat, die im Körper getan werden, damit wir erkennen können, wo wir anbeten, das heißt, wo wir angebunden sind mit einer festen Abhängigkeitsbeziehung. So, er sagt, ich bin ein einziger Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber wir sehen nicht, dass wir, ohne dass wir es wollen, Menschen, Mutter, Vater zu unseren Göttern haben. Du sollst nicht anbeten Götzenbilder. Alle Götzenbilder sind Kreaturen oder sind Geschöpfe oder Zusammenstellungen von Menschen. Das heißt, sie sind wieder die Anbetung von etwas, was nicht Gott sein kann. Und als Drittes, Gottes Namen nicht missbrauchen, heißt nicht zu denken, man ist ein Kind Gottes, dabei ist man ein Kind des Bösen. So, wenn wir also etwas auf dieser Seite, das heißt einen anderen Gott haben, das heißt gebunden sind an jemand anderes außer Gott, brechen wir das Gesetz. Und hier steht es nicht, hier nicht vertrauen oder nehmen. Die letzten fünf heißen nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht lügen, nicht begehren deines Nächsten. Das heißt, das sind äußere Taten wiederum, die der Mensch tut, an denen er erkennen kann, dass er von diesen Menschen abhängig ist. Er erkennt, dass er hier einen anderen Gott hat, außer dem Gott, der da ist. Und er betet jemand anders an. Deshalb hat uns Gott dann das vierte Gebot gegeben, gedenke des Sabbats, dass du ihn heiligst, dass du dich erinnerst, wer du bist. Wenn du ein Geschöpf bist, dann hast du Gott zu deiner Quelle, wo du dein Wasser oder dein Brot holst, das heißt, deine geistigen Bedürfnisse sind von Gott genommen, die nimmst du von dort, um es dann an die anderen oder an allererstens an Vater und Mutter weiterzugeben. Weil da wir in der Kindheit normalerweise von Vater und Mutter abhängig sind, besonders von der Mutter, muss schon während des Wachstums die Mutter und der Vater in der Erziehung das Kind dazu bringen, dass es mit 12 ideal, wie es in der Bibel steht, aber vielleicht auch später es völlig dazu bringt, dass es an der Mutter nicht mehr gebunden ist. Das heißt, dass es von der Mutter nicht mehr abhängig ist. Und so sollte ein Mensch ab 18, ab 20 von seinen Eltern komplett geistig unabhängig sein. Da er aber seine geistige Abhängigkeit sowieso nicht kennt, weiß er nicht, dass er von ihnen abhängig ist. Und so ist es so schön, dass man im Körper sehen kann, wo die Abhängigkeit liegt. Und diese Patientin ist über 50, sie sollte schon lange von Mutter und Vater nicht mehr abhängig sein. Aber siehe da, wenn sie wegfällt, wenn sie stirbt, hat der Geist eine Not. Er verliert die Quelle, von wo er nimmt. Und dadurch kann diese Frau ihre Mutter nicht ehren, weil sie nimmt was von der Mutter, nicht gibt was zur Mutter. Weil das Gesetz sagt, dort wo ich nehme, kann ich nichts geben. Und dort wo ich gebe, kann ich nichts nehmen. So, ich muss also, um Vater und Mutter zu ehren, von Gott komplett abhängig sein. Ansonsten muss ich von der Mutter abhängig sein. Und es ist ja schön, dass Gott durch die Krankheit, durch die Fehlfunktion uns zeigt, dass wir falsche Anbetung betreiben. Wir sehen nicht, dass wir das Gebot brechen, weil wir denken, wir sind unabhängig von Vater und Mutter und sehen nicht, dass das Gesetz ein gebrochenes ist. Deshalb hat uns Gott mit vielen, vielen Zeugnissen versucht, das klarzumachen, dass wir eine Not haben in unserem Herzen. Und in Römer Kapitel 3 beschreibt Gott durch den Apostel Paulus, dass alle Menschen Brecher des Gesetzes sind und das Gesetz einen Zweck hat. Und ich lese hier ab Vers 21 Römer 3, Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbaret und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus, zu allen und auf alle. Und davor, Vers 19 und 20, wir wissen aber, dass, was das Gesetz sage, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind, auf dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig sei. Darum, dass kein Fleisch durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein mag, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. So, ich hoffe, es ist uns ganz klar und deutlich. Das Gesetz muss uns offenbaren, dass wir Sünder sind. Und jetzt durch das Gesetz, durch die Krankheit, kann ich meiner Patientin erklären, dass sie, ohne zu wollen, das Gesetz bricht. Damit sie jetzt die Wahl bekommt, aufzuhören, das Gesetz zu brechen. Aber dafür muss sie natürlich von neuem geboren werden. Dafür muss sie erkennen, wer sie ist. Weil im Irrtum denken wir, wir beten Gott an. Dabei beten wir die Menschen an. Deshalb ist das Verständnis unseres Herzens und das Verständnis des Gesetzes so entscheidend. Wenn Gott sagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen deinen Kräften als erstes Gebot, dann ist es um zu nehmen. Ich kann der Quelle nichts geben, von der ich nehme. Und die Menschen habe ich, um zusammen mit ihnen das, was ich von Gott genommen habe, weiterzugeben und anzuwenden. So, das sind die zwei Gebote, die wir verstehen müssen. Wir müssen wissen ganz genau, wo nehmen wir und wo geben wir. Und es gibt nur einen Weg im Kreislauf, in dem wir gehen müssen. Deshalb, um das ganz klar nochmal zu erklären. Das Gesetz steuert Abhängigkeit. Und Abhängigkeit ist das Element, das wir irgendwo nehmen müssen. Das heißt, der Mensch braucht einen Anschluss. Er muss irgendwo in seinem Geist angeschlossen sein. Und ist er ein Geschöpf, dann ist er automatisch mit Vertrauen an Gott angeschlossen und er handelt in Gerechtigkeit. Ist er aber im Irrtum und denkt, er ist ein Gott, dann ist er automatisch mit dem Vertrauen an Menschen und Tiere und Luzifer angeschlossen und alles, was er tut, ist Ungerechtigkeit. Deshalb ist die Sünde, jemand anderem zu vertrauen und nicht Gott. So, wir alle werden geboren mit dieser Lüge und wir müssen sie frei bekommen. Das heißt, wir müssen frei werden, um Gott anzubeten. Das muss abgetötet werden. Deshalb haben wir gesehen in der Geschichte dieses Volkes, das zurückkehrt aus der Gefangenschaft. Sie müssen Reformen vornehmen. Sie müssen das Gesetz kennen. Sie müssen verstehen, was ist da, was in ihnen los ist. Und jetzt haben sie das Werk soweit äußerlich und sie haben gesehen, auch zum Teil innerlich vollendet. Und jetzt geht es zur Einweihung. Was ist dieser Gottesdienst, diese Einweihungsfeier? Was ist sie? Ist sie geben etwas von uns oder ist es geben etwas von Gott? Und wem geben wir es? Oder wie läuft es ab? Deshalb, was ist der Lobgesang und die Dankbarkeit? Viele Menschen denken, dass Gott das braucht. Sie denken, Gott braucht, dass wir ihn anbeten und loben. Gott braucht gar nichts. Für ihn braucht er nichts. Wir brauchen als Menschen ihn, damit wir von ihm nehmen, das, was er als aktive Kraft zur Verfügung stellt. Aber wir wurden ja nicht für uns gemacht, sondern etwas zu tun. Und so kommen diese Leute zurück und sie gründen erneut und bauen erneut Jerusalem auf. Und jetzt weihen sie dieses Werk. Wem? Nun offensichtlich dem, von dem sie genommen haben, damit sie geben konnten und das hier als Ergebnis herauskommt. Und das wird jetzt zum Dienst Gott geweiht. Das ist der Kreislauf des gesamten Universums, wie die Dinge laufen sollen. So Lob und Dank ist für das Ergebnis des Einsatzes. Das tue ich natürlich auch aus Gott heraus, nicht aus mir, weil ich kann ja auch aus mir selbst nichts tun. Aber ich tue es. Wir loben und danken Gott. Wir sind glücklich über das Ergebnis. Weshalb danken wir Gott und nicht uns selbst? Weil wenn wir heute Dankesfeiern ansehen, dann, wenn ihr genau hinguckt, danken die Menschen sich selbst. Auch wenn es unter dem Vorwand entsteht, manchmal in einem Erntedankgottesdienst, dass es sich um den Dank an Gott geht. Weil ich kann ja auch danken, dass ich etwas für mich bekommen habe. Dann ist der Dank ein Irrtum, weil ich habe ja nichts für mich bekommen. All das, was ich habe, ist da, um zum Dienen. Natürlich soll es schön und fein sein und wir freuen uns an den guten Sachen, wenn etwas gut zusammengebaut ist, wenn es schöne Werkzeuge gibt, mit denen wir für Gott arbeiten, aber sie sind nicht für uns gedacht. Weil wenn ich denke, sie sind für mich gedacht, bin ich in dem Irrtum meines Herzens zu denken, diese Dinge sind wegen mir, weil ich so besonders bin oder was auch immer, deshalb habe ich das. Weil ich so viel geleistet habe, deshalb bin ich was. Bin so dankbar, dass hier steht, nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart und bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich sage aber von solcher Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, auf alle, die da glauben. Das heißt, da ist nichts, was wir aus uns selbst tun können oder das für uns selbst da ist. Nicht einmal die Erlösung ist für uns da. Sie ist da, damit wir sie weitergeben. Oh, wenn wir das verstehen könnten, dass in diesem ganzen Konzept der Schöpfung Gottes nichts für sich selbst da sein kann. Auch diese Mauern nicht. Sie dienen einem Zweck. Aber jetzt werden sie eingeweiht, dass sie diesem Zweck auch dienen. So, die Dankbarkeit ist und Lobgesang ist nur dann eine Dankbarkeit, wenn ich es als Vorrecht sehe, dass ich aus Gott dieses Ergebnis hervorbringen konnte. Und deshalb weihe ich ja das Ergebnis wiederum Gott zu Diensten und bin so dankbar, dass ich es tun konnte. Weil im Tun, im Geben dieses Werkes ist die Freude. Und wir haben unseren Heiland als Beispiel und er beschreibt oder wird beschrieben in Jesaja 53, Abvers 11 und 12. Und da steht so: Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und der Fülle haben. An was wird er seine Lust sehen? Steht hier: Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihrer Sünden. So, was ist das Ergebnis? Der ist der Austausch. Er gibt die Gerechtigkeit seines Lebens für die Ungerechtigkeit unseres Lebens. und macht dadurch uns zu Gerechten. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er viele Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebetet. So, weshalb ist Christus hier, der ja der Knecht ist, froh? Er sieht das Ergebnis. Und wer gibt ihm denn die Beute, dass es hier steht, darum will ich ihm große Menge? Nun, der Vater gibt ihm diese große Beute, weil er nichts für sich zurückbehalten hat, weil er alles gegeben hat und weil er die Übeltätern gleichgerechnet ist und viele Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebetet. So, Christus wird eines Tages seine Freude haben. Sicherlich hat man Freude schon, wenn man das zusammenbaut, wenn man das Werk tut. Aber die Freude ist unermesslich dann, wenn das Werk abgeschlossen ist und jetzt eingeweiht werden kann zum Dienst. Wir finden hier in dieser Zeremonie ihres Gottesdienstes die Reinigung, wir finden auch die Opfer. Und auch da ist es wichtig zu verstehen, wenn sie opfern, bringen sie Gott etwas von sich aus? Oder ist es, dass sie Gottes Angebot seines Lebens für sich in Anspruch nehmen, damit sie ein Werk tun können, wozu sie gerufen worden sind? Wenn wir das Gesetz nicht verstehen, werden wir denken, wenn wir Opfer bringen, wir etwas von uns geben und dann muss Gott uns etwas zurückgeben. Dann haben wir Opfer nicht verstanden. Dann denken wir opfern Gott etwas, um ihn zu beruhigen. Dabei ist er doch selbst derjenige, der das Opfer gibt, damit wir es nehmen und für uns anwenden, um eines Tages ein Ergebnis zu sehen, was wir aus dem Leben Jesu, welches wir aufgenommen haben und gelebt haben, geworden ist. Es kommt der Tag, wo der Himmel versammelt sein wird und wo das ganze Universum ertönen wird mit einem Lobgesang. Das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Warum? Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden, unter der Erde und im Meer und alles, was darin ist, hört dich sagen, dem, der auf dem Stuhl sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Warum wird hier Lob gebracht? Weil jetzt das, wofür das Lamm zugeordnet war von Gott, das Ergebnis eingebracht hat. Warum werden wir alle in diesen Lobgesang einstimmen? Weil wir ja Teilhaber geworden sind dieses Lebens. Er hat uns gerufen, so wie wir letztes Mal gesehen haben, in seinen Dienst, um dieses Leben der ganzen Welt zu bringen. Und so hat er in meinem Job mir gegeben, in meiner Arbeit, dass ich direkt mit dem Menschen spreche und ihn zum Kreuze und zum Heil führe. Ich weiß nicht, mit wie vielen tausenden Menschen ich schon gesprochen habe. Ich weiß nicht, was für ein Ergebnis daraus hervorkommt. Es hat schon Freude gemacht, das Werk zu tun. Aber ich bin in meinem Herzen im Glauben überzeugt. Ich werde an dem Tage, wo Gott offenbaren wird, das Werk eines jeden Menschen, wo er offenbaren wird, ob es aus ihm getan wurde oder aus dem Selbstbetrug, aus sich selbst, was nicht geht. An dem Tag möchte ich sehen, das Ergebnis der Arbeit, die mir Gott gegeben hat, die ich aus ihm und für ihn getan habe. Und dann wird mein Herz vor Freude sich nicht mehr halten können. Und diese Freude wird nie aufhören, weil man wird sehen, das Werk seiner Hände, wenn man so will, das Werk, das man tun konnte aus Gott und für Gott, für alle Zeit und Ewigkeit. Und werde ich mich dann loben, für was ich getan habe? Sicherlich nicht. Ich werde den loben, aus dem ich es tun konnte und der so diesen großen Segen gegeben hat, damit ich nun als fröhliches Kind des Vaters in alle Ewigkeit anschauen kann, das Werk, das er mir gegeben hat. An dem Tag möchte ich vor Freude ihm danken. Und auch meine Augen werden nicht ohne Feuchtigkeit sein, wenn ich sehen werde, was er aufgrund seines Lebens mir zur Verfügung gestellt hat und was ich durch ihn und mit ihm für alle Ewigkeit erarbeiten konnte. Das ist der Dienst, den wir an Gott tun. Tun wir etwas von uns? Nein. Deshalb geben wir auch nicht uns das Lob. Deshalb wird hier nicht das Geschöpf in den Mittelpunkt gestellt, sondern den oder der, durch den man alles getan hat. Das ist Anbetung als Ganzes. Ich nehme von Gott und ich gebe, damit ein Ergebnis hervorkommt für Gott. Hoffentlich verstehen wir das und wird am Tage des Gerichtes das Werk unserer Hände als ein ewiges gesehen werden und nicht als ein vergängliches. Amen.